Noch nie waren die Menschen so gläubig. Sie vertrauen Bildern und Slogans. Sie glauben an die Allmacht der Technik. Sie glauben an Astrologie, an Therapeuten aller Art, an einem Gemisch aus Buddhismus. Sie glauben, dass Besitz sie vom Lieben befreit. Ich flehe Sie an, um Gottes Willen, glaubt nicht mehr an alles. Ich bevorzuge die Schweigenden und die Verweigerer. Ihr lädt man sich seiner Gewissheiten zu entledigen. Und das ist jetzt eigentlich dieser Satz, finde ich richtig schön. Um Gott näher zu kommen, muss man die Bilder, die man von ihm hat, eines nach dem anderen zerstören. Also ich weiß nicht, ob dieser Mann Christ war. Und ich glaube, also ich weiß es nicht. Aber ich glaube, diesen Satz hat eine Art Weisheit. Er hat seine Art Geheimnis verstanden. Gott lässt sich nicht beweisen, er lässt sich finden. Man kann alle möglichen Theorien über ihn entwickeln. Solange wir nicht erfahren haben, wer er ist, bleiben wir hinter seiner Wahrheit zurück. Gott ist Macht und offenbart sich in Flüstern. Gott ist gut und er ist der König der Gerechtigkeit. Und eigentlich genau diese Fragen und dieser Weg entfalten sich in einem der zugleich bekanntesten und unbekanntesten Bücher des Alten Testaments, und zwar dem Buch Job. Und das ist eigentlich, warum ich das gewählt heute. Also kurz zum Job. Also das Buch ist im Alten Testament. Und ihr weißt vielleicht, dass die Bibel ist eigentlich eine Bibliothek. Es gibt verschiedene Abteilungen. Und es gibt eine Selbstentwicklung-Abteilung, das heißt die Literatur der Weisheit. Es gibt wenigstens drei Bücher, die an dieser Abteilung also gehören. Das sind erstmal die Sprüche, also 31 Kapitel mit ganz vielen Regeln für ein gutes Leben. Also wenn du ein gutes Leben haben willst, dann folgst diese Regeln der Sprüche. Aber es gibt ein zweites Buch, der Prediger. Und in diesem Buch wird eigentlich klar skizziert, dass das Leben voller Unsicherheit ist. Alles ist flüchtig. Du kannst alles richtig machen und doch klappt das nicht, wie du das möchtest. Und es gibt ein drittes Buch und das ist das Buch Job. Und in diesem Buch, es wird die Frage nach Gottes Gerechtigkeit gefragt, nach seiner Souveränität. Und genau, das entdeckt man, wenn man dieses Buch liest. Wer ist Job, also die Hauptfigur von diesem Buch Job? Dann wissen wir es nicht. Also er kam bestimmt von der Zeit der sogenannten Patriarchen, also seit Abraham, da, also 2000 Jahre vor Christus. Wir wissen nicht genau, wo er gelebt hat. Manche sagen so Richtung Arabien, sondern so Nordost von Israel. Man weiß das nicht genau. Und sein Name sogar ist interessant. Wortwörtlich, der Name Job könnte was bedeuten wie, wo ist mein Vater? Also der ist eine Art Waisenkind, jemand ohne Verankerung. Und das erlaubt es jedem, sich mit ihm zu identifizieren. Okay, das war eine sehr lange Einleitung. Jetzt kommen wir zum Text selber. Also der Text ist relativ komisch. Jemand, der die Narration gern mag und keine Gedichte oder so, würde einfach der Kapitel 1, 2 und ganz am Ende so 38 bis 42 und das würde reichen, weil ja, er ist so gegliedert. Also ich fange an mit diesem zwei ersten Kapitel, wo ein großer Anteil der Geschichte enthält wird. Eine komische Geschichte. Am Anfang, es geht Job sehr gut. Er hat eine schöne Familie, ist wohlhabend und lebt ein aufrichtiges Leben vor Gott. Dann passiert was Unerwartetes. Gott und der Satan führen ein Gespräch. Und der Satan sagt, ey Job, vertraut dir nur, weil es ihm gut geht. Nimm ihm alles weg und er wird dich verfluchen. Also Gott erlaubt dem Satan, Job auf die Probe zu stellen. In wenigen Stunden verliert Job alles. Seine Kinder sterben, seinen Besitz, er wurde beräubt. Also alle krasse Geschichte des Lebens. In einigen Stunden nehmen ihm alles. Und trotzdem, er verflucht Gott nicht. Also der Satan kommt zurück zum Gott und sagt, ja gut, aber du hast deine Gesundheit nicht angetastet. Und Gott erlaubt dem Satan, auch das anzugreifen. Und Job wird schwer krank. Es ist gesagt, von Kopf bis Fuß ist er mit Geschwüren bedeckt. Ich habe ein neues Wort gelernt, Geschwür. Und er sitzt im Staub. Und in diesem Moment, seine Frau kommt zu ihm und sagt, verflucht doch dein Gott dort und stirb. Ja, also Job ist völlig, völlig allein. Und der lange, schwere Weg beginnt. Also eine komische Geschichte in zwei Kapiteln, aber bis hier kann man das relativ gut also verstehen. Es geht um, ja. Und dann gibt es von dem Kapitel 3 bis 37 also Gedichte. Und das ist das Herz des Buches. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass in unserer Kultur wir kennen diese Kapitel unglaublich lang. Also ich brauchte ein paar Stunden, um das durchzulesen. Das war auch ziemlich hart. Und ja, hätte ich Job geschrieben, dann bestimmt so direkt zum Ende. Und doch, das ist richtig interessant, wenn man das hebräische Gedenken verstehen möchte. Weil es gibt vieles schöne Sachen drin. Also es wäre zu lang, über alles zu sprechen, aber ich würde nur ein paar Zitate erwähnen und wir würden zusammen gucken, was es bedeuten kann. Also einige Auszüge. Ich fange an mit dem Kapitel 9, Vers 25. Ich lese von der Hoffnung für alle. Meine Jahre sind vorbei geheilt, schneller als ein Läufer. Verschwunden sind sie ohne Spur von Glück. Also Job übertreibt hier völlig. Er war glücklich vorher. Und das sagt er eigentlich nicht. Also er gibt sich die Möglichkeit, einfach alles zu geben, auch wenn er ein bisschen so übertreibt bei der Sache. Und es gibt immer so eine schöne Wahrheit dahinter. Oder ja, das Leben geht eigentlich sehr schnell. Es erinnert mich an meine alte, also Urgroßmutter mit 95. Die war auch auf ihrem Bett. Ich kann mich also immer noch daran erinnern und sagte, das ging so schnell. Und naja. Kapitel 9, Verse 32 bis 33. Dann spricht er zu Gott, wärst du ein Mensch wie ich, dann könnte ich dir antworten. Wir würden beide vor Gericht gehen, damit der Streit entschieden wird. Aber es gibt keinen, der zwischen dir und mir entscheidet und für Recht sorgt. Also es gibt hier eine sehr interessante Ambiguität. Job beschwert sich. Einerseits aber, er erkennt seinen grundlegenden Unterschied zu Gott an. Er weiß, dass er ihm unterlegen ist, dass er nicht auf Augenhöhe steht. Aber er zweifelt an Gottes Güte. Er sagt, ja, ich möchte gern, dass es ein Richter zwischen dich und nicht von mich, dann könnten wir, ich könnte endlich Recht kriegen. Und es gibt noch weiter im Kapitel 10, Verse 10 bis 16. Dir verdanke ich mein Leben, dass mein Vater mich zeugte und ich im Mutterleib Gestalt annahm. Mit Knochen und Sehnen hast du mich durchwoben, mit Muskeln und Haut mich bekleidet. Ja, du hast mir das Leben geschenkt und mir deine Güte erwiesen. Deine Fürsorge hat mich stets bewahrt. Aber tief in deinem Herzen denkst du anders. In Wirklichkeit hast du dies beschlossen. Auf jedes Vergehen willst du mich festnageln und mich vor meiner Schuld nicht mehr freisprechen. Habe ich mich schuldig gemacht, dann bin ich verloren. Doch auch wenn ich im Recht bin, kann ich nicht zuversichtlich sein, denn man überhäuft mich mit Schande und mein Elend steht mir ständig vor Augen. Will ich mich behaupten, jagst du mich wie ein Löwe und richtest mich wieder schrecklich zu. Das sind eigentlich sehr, sehr heftige Wörter. Und diese Stelle hat mich persönlich also angesprochen. Also Job sagt das ganz klar zu Gott. Fasst das mit Wörtern. Aber wie oft handeln wir in unserem Leben eigentlich genauso? Wir haben manchmal ein falsches Verständnis davon, was die Gottesfurcht wirklich bedeutet. als ob ja, Gott sich freuen würde, wenn uns was Falsches passieren würde. Als ob wir aufpassen sollten, dass wir nicht bestrafen werden. Und, ja, es gab einen Pastor in Frankreich, der einmal gesagt hat, manche haben eine Vorstellung von Gott, die ich eher den Teufel nennen würde. Gott wartet nicht drauf, dass du stolperst, dass du einen Fehler machst. Er ist nicht da, um dich zu bestrafen. Es bereitet ihm keine Freude. Also es gibt so viele interessante Sachen, die man interpretieren könnte mit diesem hebräischen Gedanke. Aber eine Sache kommt immer wieder vor, auch wenn er in dieser tiefen Phase sich beklagt. Es kommt danach doch noch was dazu. Und das lesen wir zum Beispiel im Kapitel 13, Vers 3. Aber ich will mit dem Allmächtigen reden, vor ihm will ich mich verteidigen. Also er sucht immer wieder die direkte Beziehung zu Gott. Er will nicht einfach lästern und mit seinem Freund da sprechen, er will einfach zum Gott sprechen. Und genau das geschieht. Also Gott kommt zu ihm und antwortet. Und das ist auch ein Merkmal, weil in der Kultur der Hebräer gab es viele Götter, die ziemlich launisch waren. Also ob babylonisch oder ägyptisch, die waren einfach willkürlich unterwegs. Und das hat nicht interessiert, also in der Legende natürlich. Und in diesem hebräischen Denken, der Gott ist nicht willkürlich und er hat ein Interesse an dich. Und er kommt zu dir und er spricht zu dir und er antwortet. Und das ist, was passiert ab dem Kapitel 38. Da lese ich noch den Vers 1 zu 3. Dann aber redete der Herr mit Job. Er antwortete ihm aus dem Sturm. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Frage. Also das Spiel wird andersrum gespielt. Dann Gott kommt und sagt, ja, jetzt werde ich die Fragen stellen und du antwortest. Also ich finde es wunderbar, weil Gott kommt und er ist nie, wo man ihn erwartet. Also er kommt jetzt mit dem Sturm, also mittig in dem Sturm von Job kommt Gott und spricht zu ihm. An anderer Stelle in der Bibel sieht man, dass er kommt ganz leise, und also manchmal laut, manchmal leise, aber er antwortet. Und es gibt jetzt eine ganze Reihe von Fragen. Ich habe jetzt nur einige gewählt. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wer hat ihre Masse festgelegt und wer die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch oder etwa nicht? Worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt und wer hat ihren Grundstein gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und die Göttersöhne jubelte vor Freude. Wer schloss die Schleusentore, um das Meer zurückzuhalten, als er hervorbrach aus der Mutterschoß der Erde? Also das war nur so ein kleiner Anteil, damit ihr ein bisschen so mit meinem französischen Akzent das Gedicht hören könnt. Und was Gott erinnert durch diese Frage Job an die Schönheit und die Kraft von vielen Sachen der Natur, kommt auch zu dem Tierwelt, Löwen, Steinböcke, Nilpferd, Krokodil. Und Gott sagt im Wesentlichen, also diese Natur, diese Tiere sind gefährlich, riesig, mächtig. Du kannst nicht einmal in der Nähe kommen. Was bist du im Vergleich zu ihnen? Und vielleicht kannst du das einblenden, kurz. Ich habe das in einer anderen Version, aber kommt der Text, das ist die Antwort von Job an die Fragen Gottes. Ich lese das nochmal in einer etwa anderen Übersetzung. Da antwortete Job, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan verhalten. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Du hast gesagt, hör mir zu, jetzt rede ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue in Staub und Asche. Drei Bemerkungen zu diesem Abschnitt. Erstmal die große Gottes. Job erkennt hier, dass Gott eine radikal andere Perspektive hat als er selbst. Gott sieht im globalen Maßstab, im Maßstab des gesamten Systems. Job hingegen sah nur sein persönliches Erleben. Er wusste gar nichts von diesem Dialog zwischen Satan und Gott. Und Job hat Gott beschuldigt, eine Welt des Chaos zu schaffen. Und Gott hat ihm die Welt so gezeigt, wie es ist. Mit Ordnung, Schönheit, Freiheit. Freiheit ist ein wichtiges Wort. Und nicht alles dreht sich um den Menschen. Und es ist die Interaktion mit Gott selbst. Die Tatsache, dass Gott ihm gesprochen hat, die alles verändert hat. Und an diesem Moment gibt ein Erkenntnis. Das ist der Vers 5. Oder ist das, ja. Ist das nicht schön? Bis dahin kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt hat mein Auge dich wirklich gesehen. Und wie du das gesagt hast, das ist das Wort Erkenntnis. Also auf Hebräisch, es gibt ein Wort Erkenntnis, das ist das Wort Yada. Yada wird nicht hier benutzt, er wird benutzt zwei Versen vorher. Aber es ist eigentlich die Definition von Yada in diesem Satz. Und interessant ist, wenn man Job, also diese ganze Kapitel liest, ist, dass Job das schon erkannt hatte, also oder gekannt hatte, ohne Erkenntnis. Er hatte schon eine Art Prophezeiung gemacht, im Kapitel 19, Verse 23, lese ich nochmal. Also mittig in seinem Sturm, es ging ihm ein bisschen besser und er hat gesagt, würden doch meine Worte in einer Inschrift festgehalten, in Stein gemeißelt und mit Blei noch ausgegossen, lesbar für alle Zeit. Doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Auf dieser totgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Ja, ihn werde ich anschauen. Mit eigenen Augen werde ich ihn sehen. Aber nicht als Fremden. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen. Er hatte die Sehnsucht nach dieser Beziehung und nach diesem Erkenntnis hat das eigentlich stattgefunden. Das ist richtig schön. Und Job erkennt, kennst du das nochmal? Vielleicht einblenden? Das Ende des... genau. Und Vers 6. Darum bereue ich meine Worte und finde Trost, so wie ich hier in Staub und Asche sitze. Es geht noch, also physisch oder in der Realität, wo er lebt, es geht ihm richtig schlecht. Er ist noch krank und so, aber er hat das verstanden. Und in dieser Übersetzung, die ist eigentlich ganz gut, weil also es wurde geschrieben, darum bereue ich meine Worte und finde Trost. Auf Hebräisch, es gibt nur ein Wort, das ist das Wort Nacham. Genau. Und Nacham hat viele Bedeutungen. Und das ist gleichzeitig bereuen und getröstet werden. Und also das haben die jetzt eingeblendet. In manchen Übersetzungen hat man nur eins. Ich finde, man verliert ein bisschen an der, also wie tief eigentlich diesen Ausdruck ist. Und dann passiert gerade nach diesem Text eine Wendung. Und jetzt wieder auch also richtig schnell. Also im 30. Kapitel war das richtig langsam und man hat sich beklagt und so und plötzlich... Ja. Gott wird erstmal zornig, nicht gegen Job, sondern gegen die Freunde, die er getroffen hatte, wenn er sich beklagt hatte, weil die waren voller gute, die hatten gutes, also viele gute Wörter oder viele Ausdrücke für ihn. Lese ich nochmal. Kapitel 42, Verse 7. Und es begab sich, nachdem der Herr dieses Wort zu Job geredet hatte, sprach der Herr zu Eliphas von Temans: Mein Zorn ist entbracht über dich und deine zwei Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Job. Also, und diese drei, die hatten eigentlich eine sehr schöne Theologie. Also das war, es gab da auch ein bisschen so Wahrheit in was die gesagt hatten. Naja, du hast doch vielleicht was Falsches gemacht und Gott hat sich jetzt bestraft dafür. Also das ist diese Theologie des, wenn ich was Gutes gemacht habe, dann kriege ich was Gutes, ein Schlechtes, kriege ich was, es gibt einen Namen, aber das kriege ich nicht mehr auf Deutsch, egal. Und manchmal war es eigentlich, man hat den Eindruck, auch nichts komplett falsch, aber die haben das eigentlich aus reinem Intellekt gesagt und nicht aus dem Herz. Und die hatten das gesehen, der Mensch, der da gelitten hat und ihm eigentlich eine starke Theologie gelehrt und einem eigentlich nicht ihm geholfen auf dem Weg zum Jesus oder zum Gott damals, wiederzukommen. Man könnte das so zusammenfassen: Die Freunde betreiben Theologie, Job betet. Job sucht die Beziehung und nicht die Lehre. Und das Schöne ist, dass Job trotzdem dann für seine Freunde betet und während er für sie eintritt, stellt der Herr ihn wieder her. Er weint noch, er trauert noch, aber er hat seinen Platz im Universum verstanden. Der Herr ist souverän und genau da gibt Gott ihm das Privileg, eine Familie wieder aufzubauen und all seine Reichtum zurückzugewinnen. Als Schlussfolgerung werde ich über die Rehabilitation Job sprechen und ich habe einen Text gefunden, das viel besser als ich sagen würde, also das werde ich einfach lesen. Weil es ist trotzdem, also meine Kinder waren total empört. Er hat dort 10 Kinder verloren. Wenn du 10 neue Kinder kriegst, wieso ist das eine Rehabilitation? Also wie kann man ein Kind durch ein anderes Kind ersetzen? Das geht gar nicht. Gott stellt Jobs Reichtum wieder her, gibt ihm doppelt so viel wie zuvor und 10 neue Kinder. Und viele Lesern erscheinen das als ein billiges Ende des Buches. Aber man beachtet die Details dieser Wiederherstellung. Jobs drei Töchter sind die schönsten Frauen im ganzen Land. Und Job gibt ihnen ein Erbe zusammen mit ihren Brüdern. Ein im alten Orient völlig unerhörter Akt. Er gibt ihnen auch ungewöhnliche sinnliche Namen. Taube, Jemima, Zimt, Kesia und Schminktopf, Kerenapur. Ein bisschen komisch, aber... Es scheint, dass Job gelernt hat, seine Welt so zu regieren, wie Gott es tut. Und wie die Theologin Ellen Davis argumentiert, der vorsichtige Patriarch des Prologs, Anfang des Textes, der vorsorglich Opfer für seine Kinder darbrachte, ist zu einem Elternteil nach Gottes Herzens geworden. Er gibt seinen Kindern dieselbe Freiheit, die Gott seiner Schöpfung gibt. Und er freut sich, wie Gott, an ihrer Freiheit und ihrer Schönheit. Und Davis schreibt weiter: Die große Frage, die Gottes Rede aus dem Sturm Job und jedem anderen Menschen mit Integrität stellt, lautet: Kannst du lieben, was du nicht kontrollierst? Es ist eine Frage, die es wert ist, darüber nachzudenken. Kannst du lieben, was du nicht kontrollierst? Diese wilde und schöne Schöpfung, ihren wilden und schönen Schöpfer, deine eigenen Kinder. Was die Frage betrifft, ob 10 neue Kinder die Verlorenen wurden ersetzen können, Davis argumentiert, dass es sinnlos ist, sich darauf zu konzentrieren, was es Gott kostet, Jobs Glück wieder herzustellen. Es kostet Gott offensichtlich nichts. Die eigentliche Frage ist, was es Job kostet, wieder Vater zu werden. Und wie ein Holocaust-Überlebender, dessen größter Akt des Mutes darin besteht, nach der Katastrophe Kinder zu bekommen, entscheidet sich Job gegen alle Wahrscheinlichkeit, wieder zu leben. Job und seine Frau entscheiden sich, Kinder in einer Welt zu bringen, die voller herzzerreißender Schönheit und herzzerreißender Schmerzes ist. Job entscheidet sich, wieder zu lieben, auch wenn er den Preis einer solchen Liebe kennt. Nach unsäglichem Schmerz wiederzuleben, ist eine Art Auferstehung. Das Buch Job vertritt keinen ausdrücklichen Auferstehungsglauben. Dennoch nimmt die Gesamtbewegung des Buches teil an dieser tiefen biblischen Bewegung von Tod zum Leben. Und meine Frage an dich heute Morgen ist die folgende. Bist du auch bereit, diese Freiheit einzunehmen?